Und dann hat sie zwei Stacheln rausgezogen und meine Mutter sagt, machen Sie sie nicht so weit auf. Also die Sorge von meiner Mutter war, dass ich eine große Öffnung haben könnte und dadurch nicht verheiratet werden könnte. Und ich dann für meine Familie eine Belastung werden könnte, weil die Zukunft, meine Zukunft hängt von meiner Verstümmelung ab.
Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.
Hallo hier beim Jakobsweg. Ich habe mir länger überlegt, ob ich mit Faduma Korn über ihre Geschichte reden soll. Einmal, weil sie krass ist, weil sie sehr real ist, weil sie mich vielleicht so lange beschäftigt hat wie kein anderes Interview und weil dadurch auch ein Gefühl der Hilflosigkeit entstehen kann in einem. Das hat es zumindest mit mir gemacht. Es gibt wahrscheinlich viele Gründe, dieses Gespräch nicht zu führen. Und trotzdem gab es für mich mehr Gründe dafür. Weil es noch immer passiert. Es passiert jeden Tag. Alle 11 Sekunden, 3 Millionen Mal im Jahr. Genitalverstümmelung bei Mädchen. Faduma Korn hat genau das erlebt. Und in dieser Folge rede ich auch sehr explizit mit ihr darüber, was ihr passiert ist. Wie es ist, wenn einen die wichtigste Bezugsperson dabei festhält und man traumatisiert wird. Faduma Korn nennt das, was daraus entstanden ist, das Monster in mir. Sie hat gelernt, diesem zu begegnen.
Du hast mal gesagt, du kannst das Trauma ewig herumschleppen, aber irgendwann wird es zu einem Monster. Was meinst du damit?
Wenn man das Trauma keine Türe zeigt, wo es rausgehen kann aus dir, dann wird es immer größer. Das heißt, es beherrscht dich irgendwann einmal. Das heißt, es frisst deine Energie, deine Freude und auch den Tatendrang natürlich.
Würdest du sagen, das war eines Tages bei dir so?
Ich habe Schritt für Schritt, glaube ich, meinem Monster in mir gezeigt, dass wir zusammenarbeiten sollen. Das heißt, ich habe mir versprochen, mich anzunehmen, also meine Persönlichkeit, also diesen Kampf mit mir selbst. Du bist nicht perfekt, dir fehlt was, du bist behindert. Ich ärgere mich über Kleinigkeiten, wenn ich ein rundes Gefäß aufmachen muss und ich brauche Hilfe dafür. Das sind halt so dieses, da erinnert sich das Monster, ha, ich habe dich doch in der Hand. Aber ich versuche es halt immer natürlich eher das Gute, die Oberhand zu geben. Ich kann alles aber halt anders, wie die mit geraden Fingern zum Beispiel.
Um zu verstehen, wo Faduma Korn heute steht, möchte ich mit ihr zurückgehen. In ihre Vergangenheit, in ihre Kindheit.
Eine somalische Nomadin kommt auf die Welt und hat ihren Beruf schon. Gleich nach der Geburt. Ah, ein Mädchen sagt, du wirst verheiratet, du wirst Mutter werden, du wirst Hirtin bleiben bis zu deinem Tod. Du wirst viele, viele Söhne gebären und dann hast du deinen Beruf, du machst immer Haushalt, du holst das Feuerholz, du machst Essen, du versorgst deine Kinder, du bist für deinen Mann immer da. Du hast keinen Platz für dich. Du bist ein Wesen, das schon bei der Geburt einen Platz bekommen hat, um zu funktionieren. Aber für deine Persönlichkeit, was ich selbst verwirkliche, wie die Europäer so schön sagen, hast du nicht als Nomadin. Und so bin ich geboren. Ich wurde geboren. Ich hatte meine Bestimmung, du bist beschnitten zuallererst. Ne? Man lernt sprechen und laufen und dann wirst du an deine Genitalien verstümmelt werden.
Bevor es dazu kam, wie kann ich mir dein Leben und das deiner Familie vorstellen? Wovon habt ihr gelebt? Wie seid ihr durchs Land gezogen?
Wir hatten ganz viele Tiere und ich liebe Tiere. Das ist komisch, dass ich jetzt Angst vor Kamele habe, aber ich liebte unsere Kamele. Wir hatten Kühe, Kamele, Schafe und Ziegen. Und zwei Esel, also einen Mulli und ein Esel, weil das sind lauter starke Tiere, die tragen. Weil Nomaden haben ja ihr Haus quasi aus Materialien gebaut, die man sofort zusammenlegen kann und auf ein Kamel oder auf einen Mulli transportieren kann. Und dann wirst du praktisch angelernt von deiner Mama. Ich wurde in dem Fall, sie sagte mir, was ich alles machen darf, Holz holen und Feuer so machen, wie man Feuer macht. Aber hatten wir, weil man muss sich ja eben ein Herd basteln, also einen Platz, wo man kochen kann, 4 große Steine. Und in der Mitte kommt das Feuerholz rein. Und dann war das immer ein großer Erfolg, wenn ich das angekriegt hatte. So mit so kleinen Reisig und dann pusten, bis man halt erstens voller Asche ist und schwindelig auch. Und ja, und dann habe ich mich gefreut. Und solche Sachen hat sie mich machen lassen. Aber ich dürfte zum Beispiel den Heiligen Koran nicht anfassen. Ich dürfte nicht mitkochen. Also ich war eifriges, kleines 5-6-jähriges Mädchen. Aber ich dürfte schon mal Schafe hüten. Und ich war sehr fleißig und sehr dickköpfig. Und abends, wenn alle zurück waren von der Herde, hatten wir immer Märchenstunde. Das fand ich sehr schön. Erinnere ich mich wirklich sehr gerne daran.
Das klingt abenteuerlich auf der einen Seite. Und du hast auch schon Schafe gehütet so früh?
Ja, ich wollte unbedingt. Ich war nicht viel größer leider. Ich musste mir immer Anhöhe verschaffen. wir hatten einen sehr dicken, trägen Schafbock. Ich bin manchmal auf den geritten, damit ich ein bisschen höher bin als die Schafe. Und er hat mich immer abgeworfen. Und so. Das war sehr. Aber ich habe ihn dauernd natürlich auch geärgert, indem ich an den Hörnern gehalten habe und so. Ich habe es gebettelt und gebeten, bis meine Eltern mir erlaubt haben, beziehungsweise meine Mutter sagt, die geht verloren, die ist viel zu klein, die sieht man doch gar nicht. Mein Vater hat gesagt, lass sie einfach, ich glaube, die kann das. Und dann bin ich eines Tages wirklich total stolz mit einer Riesenherde Tiere losgezogen. Ich habe alle abends nach Hause gebracht. Da waren wirklich die Erwachsenen völlig verblüfft, weil ich war natürlich erledigt. Ich glaube, ich bin unterwegs schon ein paar Mal eingeschlafen und wieder aufgewacht, weil die Herde läuft nicht weiter, wenn du dich hinlegst. Meistens, die bleiben da. Ich war so erledigt, ich kann mich erinnern, 1000 Stacheln an den Füßen. Ich hatte keine Schuhe. Und ich war fleißig und schnell und fortan durfte ich dann größere Herde hüten. Und das war eine schöne Aufgabe. Und abends, wenn man zurückkommt, bist du stolz natürlich, weil jedes Kind will helfen. Kinder möchten genau das Gleiche tun wie die Erwachsenen. Und wenn man dir das Vertrauen entgegenbringt, du kannst es, dann kannst du es auch natürlich.
Stell mir das vor, in der Wüste zu leben oder in der Savanne, da gibt es ja manchmal auch wenig Orientierungspunkte. Bist du als Kind irgendwann mal verloren gegangen in der Wüste?
Also ich war trotzig, weil ich Tiere hüten, ja. Ich hatte einen Sieglein verloren. Mein Vater hat zu mir gesagt, du bist unzuverlässig. Und ich war so verletzt in meine Ehre. Es war schon fast dunkel. Und er hat mich umgedreht und bin schreiend weggelaufen. Und in dem Moment hat der Regen eingesetzt. Und du verlierst sofort die Orientierung, weil, also wenn es in Somalia regnet, dann kommen sehr fette Tropfen runter, die einen wirklich erschlagen. Und es ist schlagartig dunkel. Kurz nach 18 Uhr ist Zappenduster bei uns. Und dann habe ich die Orientierung verloren und es regnete. Und ich habe einfach gedacht, wenn du jetzt nicht irgendwas findest, ich bin auch gegen Bäume gestoßen, Sträucher und irgendwelche Stachelbüsche, weil du siehst die Hand nicht vor den Augen. Dann habe ich einen Baum gefunden und habe die Nacht auf diesem Baum verbracht. Und in der Früh oder in der Dämmerung, als der Regen aufgehört hat, saßen zwei Hyänen unten und haben auf mich gewartet, dass ich runterfalle. Und habe alles versucht, um nicht einzuschlafen und runterzufallen. Dann bist du nämlich sofort Futter. Die zerreißen dich. Also Hyänen, Löwen fressen weniger Menschen, als man glaubt. Die schlimmsten sind Hyänen. Weil in dem Moment, wo du dich umdrehst und laufst, haben sie dich schon.
Wie alt warst du da?
6 Jahre.
Wann wurdest du gefunden und wie?
Ich bin an eines Morgens ganz in der Nähe von unserem Dorf aufgewacht. Es war wirklich, ich war keinen halben Kilometer weg. Auf einmal hörte ich die Geräusche, ich hörte die Rufe, ich hörte die Schafe. Und an diesem Abend habe ich keinen Baum gefunden. Ich habe in einem sehr stacheligen Gestrüpp. Und dann wache ich in der Früh auf und dann völlig erledigt. Meine ganzen Füße waren wund, mein Mund war wund. Ich hatte überall Narben am ganzen Körper. Dann hörte ich einfach, es war so ein schönes Gefühl. Und ich bin schreiend dahingelaufen. Und alle haben natürlich gleich, oh, die lebt noch, die Fasma, die lebt noch. Und dann hat man mich nie wieder geschimpft.
Mit 6 war das, ne? Und ein Jahr später wurdest du beschnitten. Wie kam das?
Also ungefähr ein Jahr, weil wir haben natürlich auch, ich habe auch keine Geburtsurkunde. Ich weiß ja nur ungefähr, wann ich geboren bin, welchen Monat. Es ist so, dass man in diesem ganzen Zeit, auch mit diesen Abenteuergeschichten oder Tierehüten, hat man mir immer gesagt, ich bin schmutzig und etwas ist schmutzig. Eines Tages wirst du einen schönen großen Tag haben. Ja, das war irgendwie undefinierbar irgendwie. Ja, fass das nicht an, wer weiß, wo du dich angelangt hast. Und ich habe mich gewaschen und meine Mutter hat immer gesagt, nein, das meine ich nicht. Und keiner hat gesagt, dass man beschnitten werden wird. Auch die Mädchen, wie meine Schwester und Cousine, die vor mir beschnitten worden sind. 1-2 Jahre vorher. Die haben nichts gesagt. Dann eines Nachmittags, es war wirklich, ich kam mit der Herde zurück, pfeifend und singend und dann hat meine Mutter mich wahnsinnig liebevoll begrüßt. Das habe ich gedacht, oh, was ist denn jetzt los? Aber ich besonders brav war oder so, keine Ahnung. Und dann hat sie mir über den Kopf gestreichelt und gesagt, ich mache dich heute ganz schön. Und dann hat sie mich, Wasser ist rar natürlich oft, es war auch Trockenzeit. Dann hat sie mich wirklich geschrubbt mit Seife und ich dachte, was passiert mit mir? Duftend saß ich da und bekam lauter kleine Söpfchen gemacht, Fingernägel geschnitten, Zehennägel geschnitten, eingeschmiert von oben bis unten mit so einem, also ich würde heute nicht mehr lecker finden, glaube ich. Gestanke. Ich glänzte um die Wette mit der untergehenden Sonne und dann auf einmal stand mein Bruder und kam an mit seinem Militärmantel und ich habe gedacht, ich sehe Geister, weil wieso ist er da auf einmal? Hat mich hochgeworfen, hat mich immer gekitzelt und genommen und abgebusselt und geküsst und ich war wirklich total glücklich. Dann abends wurde dann, also kamen meine anderen Brüder und mein Vater kam nach Hause und dann vor der Sonnenuntergang quasi wurde ein Tier geschlachtet und dann fingen die Frauen an zu kochen, das Tier auszunehmen und dann auf jeden Fall hat meine Mutter mich liebevoll immer gestreichelt und gesagt, morgen ist ein großer Tag und ich wusste gar nicht, was das ist. Ich habe gedacht, irgendwas stimmt doch nicht, aber ich wusste nicht, was. Bis der Morgen kam. Morgens früh weckte mich meine Mutter und nahm mich mit, sagte ganz leise, komm, wir gehen. Deine neuen Sachen kannst du nicht mitnehmen, nicht, dass wir verlieren oder so. Hat sie dann so eine Blechkiste gepackt. Dann sind wir aus unserem Dorf geschlichen und mir war nicht gut. Also ich habe irgendwie so eine Vorahnung gehabt, es passiert irgendwas. Ich konnte mir dieses Unheil, was auf mich zukommt, auf gar keinen Fall einschätzen. Das ging einfach nicht.
Und dann?
Dann sind wir gelaufen eine Weile und es war noch ganz früh, eigentlich relativ kühl. Dann hatte ich jetzt so, ich hatte so wie Juckreiz am Körper, so ich war so nervös und mein Bauch hat gezwickt irgendwie. Ich hatte so ein komisches Gefühl, mir war ein bisschen schlecht. Dann sind wir an einen Platz gekommen, an einem Baum, der Schirmakazie, das ganz tief runtergebaut wurde. Das war richtig eigentlich schön heimisch, so gemütlich gemacht, die Erde gestampft, Matten aus Gras gelegt. Es sah eigentlich schön aus, ein schöner Picknickplatz. Drumherum waren um den Baum herum, der runtergezogen wurde, die Äste, die runtergezogen sind, wurden mit so Stachelgestrüpp noch verstärkt. Es hatte einen Eingang, aber so, sonst war das wie ein U rund zugemacht worden. Und dann hat meine Mutter gesagt, hier warten wir. Und ich habe gesagt, ich habe nicht mal gefragt, glaube ich, auf was warten wir, weil ich war so in Panik. Und auf einmal tauchte aus der Dämmerung, zwar Sonne kam langsam hoch und da kam eine unheimliche Figur auf uns zu, eine alte Frau, total gebeugt, so ein bisschen schief. Und sie setzte sich auf diese begnackte Erde, sagte irgendwas und meine Mutter total respektvoll und begrüßt und habe sie gut geschlafen und ich hoffe, Allah hat sie beschützt und ihre Kinder und ihre Enkelkinder. Ich dachte, und mich hat sie gar nicht gesehen, die hat mich nicht wahrgenommen. Ich war quasi nicht vorhanden in ihren Augen. Und dann hat sie so ein Tuch gehabt und hat sehr tief hängende Augenlider. Das obere Augenlid hing so tief über das Auge, dass sie eigentlich nichts gesehen hat. Ich habe auch ihre Wimper nicht gesehen, weil die waren drüber. Da war der Hautlappen drüber. Und dann hat sie so ein Tuch dabei gehabt, das Tuch aufgemacht. Da waren Utensilien drin, verschiedene, also so eine Dose. Und dann hat sie aufgemacht, so dunkle Paste. Ich war natürlich neugierig. Kinder sind sogar, wenn sie Angst haben, neugierig. Ich habe genau geguckt, was sie macht. Dann meinen Hals gerenkt und geguckt, was sie da tut. Dann hat sie so ein langes Haar, wie so ein ich habe später begriffen, Elefantenhaar. Das hat sie, ich kann mich erinnern oder ich höre es, sie hat ihr schmutziges Tuch genommen und hat damit von oben bis unten sauber gemacht. Das hat so zipp gemacht, dann zipp immer, weil sie durchgesogen hat. Mit Zeigefinger und Daumen gehalten und mit dem Stoff durchgesogen. Hat sie dann hingelegt, dann hat sie so Schirmakazien-Dorne. Die Dornen sehen aus wie dieser brasilianische Rinder mit riesigen Hörnern. Ne? So sehen die ja aus, diese Stacheln. Das sind immer ein Pärchen. Dann hat sie dann hingelegt, ein paar, also ein Dutzend, glaube ich, das waren viele auf jeden Fall. Dann hat sie ein Wachspapier ausgepackt. Als wir gedreht haben und ich soll ein Grashelm zerschneiden mit so einer Rasierklinge, ich saß unter einem Baum und auf einmal war das Bild da von diesem Wachspapier, Rasierklingen in Wachspapier gepackt. Da waren gekreuzte Schwerter drauf. Und dann hat sie versucht, das auszupacken. Ging nicht. Sie hat so scharfe Finger gehabt. Dann habe ich ihr das abgenommen. Ich habe gesagt, soll ich dir helfen? Und ich habe dann abgenommen. Dann habe ich ihr das aufgemacht und habe dann dieses offene Wachspapier mit der Rasierklinge. Ich habe den Rasierklinge natürlich gesehen, aber ich habe ja keine Vorstellung, was sie damit vorhat. Habe ich ihr gegeben. Dann nimmt sie die Klinge und macht in zwei Hälften. Klinge in der Mitte. Die eine Hälfte hat sie wieder eingepackt. Die andere Hälfte hat sie zu diesen Sachen gelegt. Dann hat sie noch alles durchgeguckt, nimmt die Rasierklinge und macht diese Dornen sauber, damit die haben so eine weiße Schicht. Ich war dann wirklich auf dem Sprung. Ich habe meine Mutter angeguckt. Sie hat mich sofort gepackt an der Hand, weil ich war echt knapp davor, wegzurennen. Dann in null Komma nix, ich weiß nicht, meine Tante Marion, wo sie herkam, sie war auf einmal da. Ich wurde gepackt und am Boden gedruckt. Ich bekam ein Beißhölzchen in den Mund, dass ich mir die Zunge nicht abbeiße. Meine Mutter hat, ich saß auf ihren Schoß, dann hat sie ihr linkes Bein über mein linkes Bein gemacht und eingeschlagen, so wie ein bisschen, wie man im Schneidersitz geht. Und dann war ich komplett überwältigt. Ich wurde überfallen, ich wurde entmachtet auf der Stelle. Und was dann passierte, das ist schon ein böser Geist fuhr in meinen Körper. Also es war der erste Schnitt, ist, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, weil es gibt halt leider kein Wort, um das zu beschreiben. Ich weiß nur, das waren unfassbare Schmerzen. Und das schoss so im Kopf. Ich habe das Gefühl, mein Körper explodiert. Und es brennt gleichzeitig und ich habe gefroren. Es war alles in einem einzigen Schnitt. Und ich kann mich erinnern, ich wurde stocksteif wie ein Brett. Und ich habe gedacht, ich habe geschrien, glaube ich, aber es gab nichts. Ich konnte mich nicht hören. Und ich bin irgendwann einmal, Gott sei Dank, ohnmächtig geworden. Und ich bin wirklich aus meinem Körper raus. Also es war die einzige Lösung zu überleben, glaube ich, raus aus dem Körper. Und ich schwebte, ich würde jetzt sagen, wie eine Drohne über diese Situation und habe gesehen, was sie machen. Und ich sehe es jetzt, gerade wo ich dir erzählen kann, ich sehe, wie sie sitzt, wie meine Mutter sitzt, das geblümte Tuch am Boden. Ich kann das alles sehen. Das ist jetzt 50 Jahre her. Ja, und dann bin ich irgendwann einmal zu mir gekommen und ich hatte keine Gefühle mehr. Es waren alle weg. Ich konnte nicht weinen, ich konnte nicht lieben. Alle meine Gefühle wurden rausgeschnitten. Als sie fertig waren, haben sie mich abgelegt. Ich habe geschluchzt. Und ich weiß nicht, wie lange diese Tortur dauerte. Ich hatte gar kein Zeitgefühl mehr. Und ich lag da und meine Mutter hat mich getröstet, hat gesagt, ja, tolles Mädchen, jetzt bist du rein, jetzt bist du schön, jetzt bist du leuchtend. Ich hatte keine Gefühle. Ich konnte aber auch mich nicht spüren. Also ich spürte meinen Körper nicht mehr. Ich spürte nur noch meinen Unterleib, der Höllenfeuer verursachte. Und das war das Einzige, eigentlich brennen. Brennen, wie wenn man eine große Wunde, eine Zitrone draufdruckt. Das ist, was ich noch gefühlt habe. Alle anderen Gefühle waren weg. Ich lag da und habe gedacht, es wäre schön, jetzt, wenn ich sterben würde. Jetzt bist du rein. Weil man hat ihm erzählt, der liebe Gott will keine unreine Mädchen in sein Paradies. Und ich habe immer Angst gehabt, zu sterben, ohne dass ich diese Reinheit durchlaufen habe, was es auch immer ist. Eine Beschneiderin muss so lange da bleiben, bis der Auftraggeber, beziehungsweise es sind ja immer Frauen, die Auftraggeber sind, entweder die Omas oder die eigene Mutter. Und die muss da bleiben. Und ich konnte kein Pipi machen. Es war alles, ich konnte nicht. Ja, du bist so feige, jetzt stell dich nicht so an. Da kriegt man, also einen Trost habe ich nicht gekriegt. Sie haben mich geschimpft, weil ich nicht Pipi machen konnte. Ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass es vielleicht nicht geht. Und dann, ich hatte den ganzen Tag konnte ich nicht, die ganze Nacht nicht. Und ich hatte einen frühen nächsten Tag unfassbare Schmerzen. Der Pipi kam nirgends raus. Und ja, dann haben sie, hat meine Mutter gesagt, schau sie mal nach, aber vorsichtig, ja, nicht, dass sie aufgeht. Dann hat sie rumgefummelt und die alte Frau und hat gesagt, oh, ich glaube, ich habe keine Öffnung gelassen. Und ich hatte gedacht, wenn sie mich nochmal, also alleine, dass sie da anfassen wollten, war tausendmal gestorben, ja, pro Berührung tausendmal gestorben. Und dann hat sie zwei Stacheln rausgezogen und meine Mutter sagt, machen Sie sie nicht so weit auf. Also die Sorge von meiner Mutter war, dass ich eine große Öffnung haben könnte und dadurch nicht verheiratet werden könnte. Und ich dann für meine Familie eine Belastung werden könnte, weil die Zukunft, meine Zukunft hängt von meiner Verstümmelung ab. Da muss die Alte irgendwas an ihre Finger gehabt haben, was sie dann bei mir hinterlassen hat. Ich bin das war in der Früh, als sie es aufgemacht hat oder zwei Stachel gezogen hat, ich bin Nachmittag ins Koma gefallen. Und ich lag, hat man mir gesagt, eine ganze Woche in Koma, in der somalischen Steppe. Keine Medizin, keine Schmerzmittel, kein Arzt in der Nähe. Entweder du überlebst oder du stirbst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich gestorben wäre, war eigentlich sehr, sehr hoch. Ja, und dann bin ich eines Nachmittags zu mir gekommen. Ich wachte auf, ich kann heute noch meine Mutter sehen. Die sitzt rechts von mir und die Beine ausgestreckt, übereinander geschlagen und beide Hände an die Schläfe und sich vor und zurück wiegend vor Schmerz, weil sie überzeugt war, ich sterbe und ich werde heute Nachmittag beerdigt werden. Ich bin zu meiner Beerdigung aufgewacht. Also bei der Planung meiner Beerdigung bin ich aufgewacht. Und mein großer Bruder Chama sagt heute zu mir immer noch, du warst damals schon dickköpfig und bist du zu deiner Beerdigung aus Trotz aufgewacht. Und da bin ich zu mir gekommen und alle haben, meine Mutter schreit, schaut mich an. Mein erstes Wort, Mama, ich habe so Hunger. Sie hat mich mit feuchten Tüchern am Leben gehalten und hat sie mir gesagt, das Wasser durch die Nase in den Bauch gepresst. Sie hat Wasser in den Mund genommen und hat durchgeschüttet, dass ich nicht austrockne und verdurste. Und ich war in feuchten Tücher gewickelt, kann ich mir noch erinnern. Und ja, da bin ich aufgewacht und meine Mutter trällerte, das berühmte somalische Trällern. Sie ist aufgewacht und alle anderen Frauen stiegen mit ein, die in der Gegend waren. Dann wurde wieder gefeiert und ich konnte wieder nicht mitessen, weil ich so krank war. Und eine Zeit später kam bei mir eine große Infektion. Ich hatte bei diesen komatöse Geschichte extreme Entzündungen im Genitalbereich. Ich habe geeitert überall. Es ist wirklich ganz schlimm. Und ich hatte durch diese Entzündungen im Körper natürlich überall die Eiter transportiert worden. Und wieder ungefähr nach einem Jahr haben angefangen, meine Gelenke anzuschwellen. Und ich konnte überhaupt nicht mehr laufen. Ich hatte dicke Knöchel, meine Knie waren dick, meine Handgelenke, meine Finger wurden knubbelig und haben sich in verschiedensten Richtungen gedreht und sind also total schlimm. Also ich meine, ich war ja klein, ne? Und dann habe ich die Hände schlimmer als meine Oma gehabt innerhalb von einem Jahr und sehr viel Schmerzen. Ich konnte halt gar nicht auftreten manchmal. Ich hatte so dicke Füße, ich konnte nicht auftreten. Da haben sie mir erzählt oder meine Mutter gesagt, oh je, du hast so Krankheit, was die alten Frauen bekommen. Also Rheuma. Das war's dann. So hat mein Leben sich verändert. Innerhalb von 2 Jahren hatte ich ein Leben, das ich eigentlich nicht haben wollte.
Wie ging es dann weiter?
Ich war eine Belastung für meine Familie. Ich war keine Arbeitskraft mehr. Man musste mich pflegen, tragen zum Beispiel. Ja, ich konnte nicht mehr helfen. Und dann hatte mein Vater die Idee, er bringt mich zu seinem kleinen Bruder, der in der Stadt ein ganz bekannter Mann war und politisch aktiv auch. Und er kann mich dann zu einem Arzt bringen, der mich gesund macht. Und danach soll ich wieder zurück zu meiner Mutter geführt werden. Ich kam nach Mogadischu. Und wenn man sich vorstellt, ich habe meine erste Banane mit 8 Jahren gegessen und habe mit Schale gegessen. Ich fand das überhaupt nicht lecker, aber ich weiß nicht, warum die Leute so viel Zeug von so viele Bananen. Ich habe eins bekommen, es hat scheußlich geschmeckt. Ich habe gesagt, das kann man doch gar nicht essen. Dabei haben sie mir dann gezeigt, wenn man schält, ist ganz lecker. Und auch meine erste Tomate habe ich mit 8 Jahren gesehen. Das war so ein neues Leben, so viele Leute auf einen Haufen. Als wir ankamen am Markt, wir sind ja mit so einer, diese Überland-LKWs, wo die Leute oben drauf sind, da sind Ziegen drauf und Schafe und manchmal auch junge Kamelfohlen, die so verkauft in die Stadt gebracht werden und halt Lebensmittelsäcke, so wie Reis, Mais und so weiter und mittendrin die Leute oben drauf. Und wir saßen, das war so toll, nicht gehen zu müssen, sehr abenteuerlich. Dann ist es ja so, wir waren Nomaden und man sieht ja nur seine Familie und wenn man irgendjemand trifft, dann fragt man den halt ein Loch in den Bauch. Jetzt war aber in Mogadischu waren wahnsinnig viele Leute und ich habe jeden begrüßen wollen, wie man halt mir beigebracht hat. Guten Tag, wie geht's Ihnen? Haben Sie gut geschlafen? Mein Vater, lass das, hier sind ganz komische Leute. Und dann, als ich zu meinem Onkel kam, es war so, ich habe nicht besonders für meinen Körper gesorgt. Also ich habe nach der Beschneidung das Essen eingestellt. Man musste mich immer zwingen zu essen. Ich hatte das Gewicht von einer 5-Jährigen. Total mager. Und dann, als ich meinen Onkel in seinem Haus, der ein schönes Haus hat mit Hof, mein Vater hat mich da gelassen einfach beim Wachmann. Er hat gesagt, das ist meine Tochter. Wenn mein Bruder vorbeikommt, gib sie, sag, das ist die Tochter von Herr Abdi, dein Bruder, dein großer Bruder, der soll irgendwas mit ihr machen. Der Wachmann, okay. Und dann kam mein Onkel, der Wachmann hat sich nicht getraut, mein Onkel kam. Ich saß da und dann habe ich was zum Essen, was zum Trinken gekriegt und so eine Matte zum Schlafen. Dann habe ich halt dann neben dem Wachmann die erste Nacht geschlafen. Und dann war Wachmann Wechsel in der Früh und dann hat er eine Zeitung dabei. Ich habe mein Leben noch nie eine Zeitung gesehen. Und dann hat er so geraschelt und gelesen und ich habe gesagt, was machst du da? Und gesagt, ich lese. Verlesen, das Wort gab es in meinem Wortschatz nicht. Wenn er gesagt hat, ich schnitze, hätte ich sofort gewusst, dass er eine Figur schnitzt oder einen Trinkbecher. Dann saß ich da, dann ging mein Onkel, dachte, boah, der hat aber schöne Füße und der riecht so gut, der roch unglaublich toll. Dann kam er mittags wieder, nächsten Tag, und da guckte er mich an und sagt, wer bist du denn? Was machst du hier? Ich stellte mich mit meinen ganzen, keine Ahnung, wie knapp über einen Meter oder so, sagte, was bist du für ein Mann, der seine Nichte nicht kennt? Und er, oha, so frech gleich, ne? Und ich habe gesagt, ich habe dann meine ganzen Namen aufgezählt. Ich gesagt, ja, ich weiß, wer du bist. Fragt mir, bis zum 100 Ahnen aufzählen, was machst du hier? Dann hat der Wachmann sich getraut, ja, sie ist krank und so, ah, okay. Der Kindermädchen geholt, er wascht sie erstmal und schau mal, ob sie Läuse hat. So bin ich frisch gewaschen, dann auf der Terrasse platziert worden. Dann wollte ich aber wissen, was diese Zeitung ist. Dann habe ich mir den geholt, habe mich hingesetzt und habe da genauso geblättert wie der Wachmann. Und auch geraschelt, weil ich dachte, das gehört dazu. Ich habe die Zeitung genommen, er hat ja immer so, du bist aus einer geraschelt und dann habe ich das auch gemacht und habe immer geguckt, ob irgendwas runtergefallen ist. Dann habe ich ein Foto gesehen auf dieser Zeitung und ich total erschrocken. Dann habe ich mit diesem Foto gesprochen, weil für mich war ein Mensch. Mensch habe ich erkannt. Boah, bist du klein. Was machst du da drin? Und dann kam der Wachmann und sagt, das ist ein Foto, wieder ein neues Wort, das ich nicht kenne. Und ich werde ziemlich heftig aufgeklärt von meiner Cousine. Die hat ein Album gezeigt, die hat mir ein Telefon gezeigt. Ich war völlig überfordert. Und ich habe einen Wasserhahn gefunden im Garten. Denn Wasser war kostbar. Und man hat dann so viel Wasser getrunken, wie man trinken soll, damit du den ganzen Tag dann nicht durstig wirst. Im Vorrat trinken können Nomaden schon, weil wir müssen tanken. Dann habe ich den Wasserhahn immer so, ich habe gesehen, der Wachmann hat aufgemacht, da ist irgendwie was passiert und dann habe ich so hin und her gedreht, als er weg war, da kam das Wasser rausgeschossen. Dann wollte ich das Wasser halten natürlich, und es hörte nicht auf und es hörte. Dann habe ich mich unter dem Wasser hingelegt und bin fast ertrunken. Wasserboiling, was das jetzt? Und ich musste mich übergeben, ich habe natürlich viel zu viel Wasser getrunken und war auch in der Matsche gelegen, dann werde ich wieder geduscht und so recht gesupft und neues Kleid reingeschlüpft und ich fühlte mich wie eine Prinzessin, so schön. Genau, und dann hat mein Onkel mich gefragt, was los ist. Ich habe gesagt, keine Ahnung, vielleicht kommt der Vater wieder und dann kannst du ihn fragen. Und dann habe ich ihn halt ein bisschen interviewt, was er macht, wie viele Kinder er hat, so wie es man halt macht. Und seine Frau, die war die coolste Frau von ganz Somalia, die ist in England aufgewachsen, Tante Madeleine. Und sie hatte hochhackige Schuhe an. Ich habe mein Leben noch nie hochhackige Schuhe gesehen. Ich habe mich am Boden hingelegt, und damit ich sehen kann, weil die schwebte für mich. Ein langes Kleid und das klapp, klapp, klapp und diese hochhackige Schuhe. Ich dachte, die fliegt über den Boden, wie macht sie das? Und dann hat sie gesagt, Kleid hochgehoben und gesagt, ja, das sind schicke Damenschuhe. Ich wollte natürlich unbedingt ausprobieren. Auf jeden Fall hat mein Onkel nicht mitbekommen, dass ich eigentlich krank bin und was für eine Krankheit ich habe, weil seine Kinder gingen jeden Tag in der Früh in einem Auto, die hatten gleich aussehende Klamotten an und kamen wieder. Und dann habe ich gefragt, ob seine Kinder die Tiere hüten gehen. Hat er gesagt, nein, sie gehen in eine Schule. Schule, okay, neues Wort. Was ist das? Da hat er gesagt, da lernt man was. Möchtest du da auch hingehen? Ich habe gesagt, aber nur, wenn ich auch solche Klamotten kriege, was ich anhabe. Dann habe ich eine Uniform bekommen und wurde dann mit dem Auto gefahren, war immer total, ich habe ja nicht gewusst zum Beispiel, dass man beim fahrenden Auto die Tür nicht aufmacht, weil wenn ich auf ein Tier sitze und ich mache irgendwas, es macht mit, aber ein Auto fährt einfach weiter und dann muss man aufpassen, dass ich nicht Unsinn anstelle und aus dem Auto falle. Dann kam ich in eine Klasse, das war die erste Klasse, die in der somalischen Sprache mit im Somalisch geschriebenen Büchern unterrichtet wurde. Ich war die erste Generation, die ihre eigene Sprache als geschrieben gelernt hat, weil die Sprache ist sehr neu. Ja, dann saß ich da und dann habe ich, mein Onkel hat mir schon Schulranzen gegeben mit weißen Heften. Nomaden haben keine weißen Sachen, da ist alles ein bisschen schmuddelig. Und dann hatte ich so ein reines, weißes, so weiß, dass es blendet, ein Heft und ich soll da was reinschreiben. Ich habe mich geweigert natürlich und der Lehrer hat, der muss gedacht, was ist das für ein dummes Kind. Dann hat der Lehrer mich geschlagen und dann bin ich erstmal rausmarschiert. Aber ich kannte mich ja nicht aus. Da hat er hinter mir her, hat mich eingefangen. Und dann habe ich dann zu ihm gesagt, ich sage das meinem Onkel, dann kommt er und dann erschießt er dich. Ich habe gesehen, dass mein Onkel Pistolen hat. Mein Vater hat auch Gewehre gehabt und so. Und die haben schon gedroht, immer zwischendurch, der Kerl gehört erschossen. Ich dachte, das ist normal, ne? Ja, auf jeden Fall. So kam ich in eine Schule und ich verfiel in eine Buchstabenwelt. Also es war traumhaft. Nichts tun, nur sitzen. Keine Anstrengung. Das war so ein tolles Leben auf einmal. Also ich hatte auch richtige Schuhe bekommen natürlich, die ich eigentlich erst nicht anziehen wollte, damit sie nicht schmutzig werden. Dann eines Tages hatte ich wieder eine Entzündung, einen Schub, einen Rheumaschub. Das war brutal. Und da bin ich in einem Krankenhaus. Das größte Krankenhaus in Mogadischu. Hospital Dikfer hieß es. Ich war noch nie in einem Krankenhaus. Also allein der Geruch hat mich fertig gemacht, was da Medikamente. Damals haben sie mit scharfen Mitteln geputzt und so Zeug. Ne? Und dann haben sie gesagt, oh, die hat Rheuma, aber das ist sehr fortgeschritten. Man kann jetzt nichts machen. In Somalia kann man sowieso nichts machen. Dann hat mein Onkel mich mit 12 Jahren, ist er mit mir nach Italien geflogen. Und kurz bevor vor dem Flug, so ein paar Wochen vorher, kam der erste weiße Mensch, den ich gesehen hatte. Er war noch rothaarig und hatte Sommersprossen. Ich dachte, der ist verbrannt und hat keine Haut mehr. Ich habe meinen Onkel über ihn gegangen. So, oh, du armer Mann, was ist mit dir passiert? Du hast gar keine Haut mehr. Soll ich dir Nivea holen? Weil bei uns wurde alles mit Nivea. Meine Tante hat gesagt, bei Verbrennung. Ah, gleich Nivea drauf tun. Ich habe einen Pickel, gleich für Nivea drauf tun. Ich dachte, Nivea ist alle Heilmittel. Also. Dann bin ich losgerannt, habe Nivea geholt und wollte den armen Kerl einschmieren. Mein Onkel, geh weg, schäm dich, geh weg. Und dann bin ich nach Italien im Rom gelandet. Da waren hunderte Menschen, die keine Haut hatten. Also in meinen Augen, laute weiße Menschen. Ich bin hingestanden, habe gesagt, boah, denn von denen gibt es aber ganz viele. Also mein Onkel jetzt, guck doch, glotz doch nicht so. Ich habe mich am Boden hingehockt, um besser sehen zu können. Ne? Also alle angeschaut. Dann meine erste Rolltreppe. Wahnsinn. Also es war irre. Eigentlich ist diese Entwicklung ein bisschen zu schnell gegangen. Innerhalb von ein paar Jahren habe ich die ganze Welt kennengelernt ohne Flugzeug. Ja, dann bin ich in Rom gelandet und kam in eine Klinik. Mein Onkel flog wieder zurück, hat mich bei seinem Halbbruder gelassen. Und dann haben sie mich 3 Monate in einer Klinik gesteckt. Keiner kam zu Besuch. Ich war einfach da. Die italienischen Ärzte haben jeden Tag mein Herz gecheckt, also abgehört, meine Lunge abgehört, meinen Puls gemessen. Und ich war da einfach. Und dann kam der Halbbruder von meinem Onkel, der Onkel Omar, und sagte, ich werde als Botschaftersekretär versetzt. Nach Kenia, glaube ich, ist er gegangen. Und du kannst jetzt nicht hier bleiben. Ich schicke dich nach Deutschland. Ich wurde wie ein Paket verschickt mit einem großen Zettel vorne. In Köln angekommen, hatte ich das Gefühl, alle streiten. Die deutsche Sprache ist wie eine Kampfsprache. Das ist wirklich überhaupt keine Melodie drin. Wenn man aus Italien kommt, wo alles Melodie ist, ja. Und ich packte mein kleines Köfferchen und drückte an mich und guckte ganz böse alle, die mir in meiner Nähe waren. Da wollte mir ein Polizist helfen, mir mein Köfferle tragen, weil er hat einen Zettel in der Hand gehabt und ich wusste ja nicht natürlich. Ne? Ich habe gesagt, mein Koffer, ich dachte, er will mich berauben, festgehalten. Er hat an eine Seite gezogen, ich habe alles auf einmal geht das Ding auf, wuff, alles, was ich drin hatte, flog durch den Flughafen. Und so bin ich wieder in eine andere Familie, wieder monatelang in einem anderen Krankenhaus. Ein neuer Abschnitt.
Und im Krankenhaus, was haben die gemacht?
Nichts. Wir haben es zum Essen gegeben. Ach so, ja, in Italien bekam ich Strombehandlung. Das ist ein richtiges Folter. Die haben ein Gerät gehabt mit langen Nadelspritzen, also Nadelhaltern. Die waren elektrisch geladen. Das haben sie mir dann immer zwischen die Finger gejagt und ich bekam wahnsinnigen Stromschlag. Und die haben in meine Gelenke gefuhrwerkt und haben mir erklärt, das belebt die Gelenke. Ich hatte überall Schwellungen und Wunden, aber außer Schmerzen habe ich nichts davon bekommen. Und ich wusste nicht, für was das gut sein. Ich weiß bis heute nicht, für was das gut sein sollte. Ich hatte keine Nerven, gelähmte Nerven, sondern ich hatte gekrümmte Finger, weil die Gelenkkapsel kaputt waren.
Und die waren von den Entzündungsherden, die du durch die Beschneidung bekommen hattest, ne? Wahrscheinlich?
Also so sagt man die höchste Wahrscheinlichkeit durch den Eiter im Körper, dass eben die Entzündung dann in die Gelenke gegangen ist. Also eine Kur, Antibiotika-Kur für eine Woche hätte mein Leben verändert, aber ich habe kein Antibiotika gehabt. Also Leben oder Sterben war das.
Und irgendwann bist du nach München gekommen, ne?
Ich war fast 1,5 Jahre in Köln. Und dann hat mein Onkel mich abgeholt, war ein bisschen verwahrlost. Keiner hat sich so richtig gekümmert um mich. Und hat mich dann nach Somalia gebracht. Und er hat mir in Köln 2 Koffer gekauft. Er hat gesagt, mach voll, kauf dir alles, was du willst. Ich kauf dir alles. Ich habe eine Uhr gekauft, viel zu lange Abendgarderobe gekauft und. Und für meine Mutter habe ich ganz viele Sachen gekauft. Weil ich dürfte meine Mutter ja nicht besuchen, weil mein Onkel jedes Schuljahr gesagt hat, nächstes Jahr. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Öle und Tücher, Kopftücher, schöne Sachen habe ich für sie gekauft. Mein Onkel hat immer so traurig geguckt und ich wusste aber nicht. Ich dachte, vielleicht denkt er nach. Und ich habe immer gefragt, ist das so teuer, was ich nehme? Weil er immer so geschaut hat. Nein, nein, du darfst, ja, mach die Koffer voll. Und dann sind wir kurz in Italien verweilt, in Mailand. Und dann sind wir weitergeflogen nach Mogadischu. Und dann kam ich an, vielleicht 2 Tage da. Und dann packte ich die Geschenke für meine Cousinen und Cousins aus. Da sagt meine Cousine Saida zu mir, was ist das eigentlich für Zeug für alte Frauen, was du da hast? Das ist für meine Mutter. Da sagte, deine Mutter ist vor 2 Jahren gestorben. Und mich traf das wie aus heiterem Himmel. Ich war so tief geschockt. Ich war gefühllos, so komplett gefühllos wieder. Ja. Und dann habe ich gesagt, bist du gemein, wieso wünschst du mir sowas? Er sagte, das ist doch wahr. Und am Abend kam dann mein Bruder, der in der Stadt gewohnt hat, der Chama. Und dann mein anderer Bruder Ahmed kam, meine Schwester Khadija kam und haben mich dann getröstet. Ich war untröstlich und ich war sehr, sehr böse auf meinen Onkel. Ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen. Dann hat mein Onkel mich gefunden. Dann habe ich so ein halbes Jahr mit keinem Mensch gesprochen. Ich war in der Schule. Wenn der Lehrer mich was gefragt hat, habe ich geantwortet, aber ich habe nicht unnötig irgendwas geredet und habe das Essen wieder eingestellt. Ich sah es nicht, keine Notwendigkeit, diesen Körper überhaupt zu nähren. Ich habe meine Periode bekommen und ich hatte nur Höllenschmerzen. Mir kam das nicht irgendwie erhaltenswert vor.
Und die Schmerzen hattest du eigentlich die ganze Zeit seit der Beschneidung, ne?
Erst mit der Periode. Na, im Genitalbereich ist eigentlich keine Schmerzen mehr. Also eher Juckreiz unter der Hautnarbe, weil das ist ja, man muss sich vorstellen, das ist schwerst verletzt worden, ist mit allem Sekreten, was es hatte, verschlossen worden. Es ist nicht gereinigt worden, es ist kein irgendwelche Antibiotika gegeben und das die ganze, manchmal sind ja auch Dreck von der Beschneiderin, ihrer Finger oder sonst Haarpartikel oder Erde, sind ja da drauf und dann wird das verschlossen. Dann juckt das halt immer, aber die schlimmsten Schmerzen nach der Beschneidung, kam ein wildes Tier in mein Unterleib. Die Periode war wirklich die Hölle. Ich habe nicht mehr laufen können. Ich konnte nichts essen. Ich habe mich übergeben, meistens eine Nacht und einen Tag lang. Ich konnte nicht aufrecht gehen. Ich hatte das Gefühl, man hat mir so in den Rücken gehauen, dass ich gar nicht mehr aufrecht gehen konnte. Ich hatte Nackenschmerzen mit Kopfschmerzen verbunden, Schwindelanfälle, Krämpfe, ich habe gekrampft richtig. Manchmal hatte ich das Gefühl, mein Onkel hat gemeint, ob ich Epilepsie hätte vielleicht, weil ich manchmal so stark gekrampft hat, dass man unser Hausarzt holen musste und der musste mich wieder entkrampfen, also Spritze geben. Ja, und das war eigentlich diese Periode. Und dann das Schlimmste ist, was ich jetzt vor kurzem begriffen habe, die Beziehung zu meiner Mutter wurde abgeschnitten. Und ich glaube, das ist gewollt, damit die Tochter, die verstümmelt wurde, die dann um Hilfe geschrien hat und die Mama hat nicht geholfen, genauso gnadenlos zu ihrer Tochter wird.
Weil sie das Leid gar nicht mehr so fühlt in dem Moment, wo es abgeschnitten ist.
Ich denke, es ist eine gepflanzte Gnadenlosigkeit. Weil sonst kann man diesen Schmerz mit seiner Tochter nicht aushalten. Ja? Das würde man, wenn man normal, also wenn man das selber nicht erlebt hat und dann diese tiefe Bindungsstörung durchlebt hat, dann kann man das nicht aushalten, so zu schauen und festhalten und nicht helfen. Bisschen zu viel für eine Person, das Leben, was ich führe manchmal. Und die Folgen der genitalen Verstümmelung, die seelischen Probleme und Schäden, die sind viel größer als die körperlichen. Ich habe eine 60-prozentige Behinderung davon getragen, ja, körperliche Behinderung. Aber ich habe meine Seele schwer zurückbekommen. Ich musste mich selbst retten. Das geht natürlich nur, wenn du in wirklich guter Beziehung lebst. Also mit meinem Mann, als ich meinen Mann kennengelernt habe, war ich 17. Und er war 22. Ja. Wir waren wirklich extrem jung. Und dieses Schutzgefühl, was er mir gegeben hat, er ist immer für mich da, egal was passiert, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber gleichzeitig hatte ich natürlich die Panik, wenn wir heiraten. Ich möchte Kinder, wir möchten Kinder haben. Und es war für mich das Monster. Das war ein riesengroßes Monster in meinem Bauch und meinem Kopf. Die hat immer, manchmal kam es raus, sagt, ha, ich bin da und du kannst mich nicht überwinden. Und die Angst war so riesig, dass da jemand was macht, da wo man im größten Schmerz empfunden hat. Das war unfassbar. Und das zu überwinden, das hat lange, lange Jahre gekostet. Mit dem richtigen Partner, das war eine lange Zeit.
Du bist auch in München das erste Mal zu einem Spezialisten gekommen, der dich im Intimbereich operiert hat, ne?
Damals gab es keine Spezialisten, es gab nur Gynäkologen. Und die meisten Gynäkologen waren relativ unsensibel. Und die Gerätschaft zur Untersuchung im Genitalbereich waren alle sehr groß und sehr grob. Man konnte, es gab sehr viele männliche Gynäkologen. Und die konnten sich vermutlich gar nicht vorstellen, dass die Frauen Schmerzen haben, weil man vielleicht so rumfuhrwerkt da unten, ja, auch die nicht beschnittenen Frauen, ja. Der Arzt, der mich behandelt hat, war wirklich ein außergewöhnlich sensibler Arzt, der auch so auf mich, also der ist auf meine Belangen eingegangen, ja. Der hat mich befragt, wie es mir geht und auch meine Ängste verstanden, meine Sorgen verstanden. Davor, mein erster Besuch bei einem Gynäkologen, das kann man überhaupt, das ist wie ein schlechter Film. Also ich soll mich freimachen. Ich sprach gut Deutsch, aber was heißt ich freimachen? Ich stand halt rum und dann schrie, ja, machen Sie sich endlich frei. Ja, das ziehen Sie sich aus. Was, ich soll mich aussehen für einen fremden Mann? Er sagte, ich kann Sie sonst nicht untersuchen. Ich bin doch nicht krank. Ja, ich muss Sie angucken. Er dachte, dann auf den Stuhl und er sagte, ein Bein da, ein Bein dort. Puh, ich habe gedacht, okay. Und dann bin ich da gelegen. Dann holte sich ganz mühsam so ein älterer Herr seine Stirnlampe runter, rückelte mit seinem Hocker, es klapperte über den Boden. Dann schnauft er rum, bis er alle, dann ein Blick und ein Schrei. Ich dachte, es hat sich vielleicht geschnitten oder so, keine Ahnung. Und fiel rückwärts mit seinem Hocker, kullerte durch den Raum, krabbelte auf alle Vieren aus dem Zimmer raus und schrie die ganze Zeit. Da kam dann die Arzthelferin, ich lag da, war völlig geschockt. Dann sagte sie zu mir, was haben Sie mit dem Herrn Doktor gemacht? Was soll ich mit dem Herrn Doktor machen? Sie hat vielleicht gemeint, ich habe ihn getreten oder sonst irgendwie. Ich habe mich angezogen und da schrie er, machen Sie, dass Sie hier rauskommen, ich kann für Sie nichts tun. Gehen Sie, ich kann für Sie nichts tun. Es tut mir, ich kann nichts tun, gehen Sie. Sie. Ich wurde quasi während des Anziehens beinahe rausgeschubst und stand vor der Tür und dachte, boah, es muss mir über Nacht etwas Schlimmes gewachsen sein, weil die Beschneidung und dieses zugeschlossene Vulva war für mich ja normal. Dann wollte ich mich umbringen. Ich stand am Münchner Freiheit bei der U-Bahn und dachte, wenn du da einfach so zufällig so reinstolperst, ne? Und dann bin ich doch nach Hause gefahren und habe dann Walter erzählt, ich will sterben. Ich sage, wieso willst du sterben? Ich bin ein Monster, mit mir stimmt was nicht. Dann habe ich geweint und habe ihn verboten, mit mir zu sprechen. Ich war so tief depressiv. Ich war so deprimiert und so betroffen. Und überhaupt keiner hat mir gesagt, was los ist. Dann hatte meine Freundin Marianne informiert, hat gesagt, mit der Fahrung stimmt was nicht, du musst mal kommen. Und dann haben wir drüber geredet, sagt, oh Gott, du bist vermutlich so einen alten Deppen gegangen, der keine Ahnung hat. Komm, du gehst zu meinem Arzt, ich bring dich dahin. Und hat sie mich begleitet und er hat mich nicht, ich musste mich nicht frei machen. Das Wort habe ich mir sofort gemerkt und ich musste auch nicht auf diesen Folterstuhl rauf. Er hat gemeint, frisch verheiratet und gesagt, ja. Aus Somalia, okay, wir machen einen Termin in der Klinik, dann machen wir eine kleine OP, dann wird es uns gut gehen. Also immer auch so, ich bin nicht alleine, ich habe über seine Sprache gewundert, dass er so empathisch war. Ich habe bis vor kurzem so immer Kontakt gehabt. Da gab es keine Experten, es gab nur eine Eröffnung der Vulva, also diese verschlossene Vagina, ja. Das heißt, eine Eröffnung schaffen, aber so wie sie heute machen, quasi operieren, wieder herrichten, vielleicht die Klitoris wieder rausholen, einen Glanz verpassen. Das gab es nicht. Es gab nur eine Eröffnung, aber das war für mich eine riesen Überraschung. Erst hatte ich natürlich tödliche Ängste, weil es hieß ja, mein Monster war wieder da.
Was kam da für Stimmen?
Dass ich beschnitten werde. Man kriegt immer so kleine Schlafmittel, weil ich so panisch war und dann ich wurde ja schon mal entmachtet und dann hat man mir erzählt, ich bekomme eine Narkose und werde dann schlafen. Und ich dachte, boah, ich werde wieder entmachtet. Und man kann mich bis heute übrigens sehr schlecht narkotisieren. Das heißt, bis heute brauche ich eine höhere Dosis, die ich eigentlich bekommen sollte. Die haben versucht, örtliche Betäubung, keine Chance. Ich habe so viel Narkose bekommen am Ende, dass ich wegen einem kleinen OP Ganzkörpernarkose bekommen habe. Und die Ärzte waren völlig verzweifelt. Die wussten gar nicht, was sie mit mir machen sollten. Aber als ich von diesen Operationen bei der Eröffnung aufgewacht bin, natürlich das erste Wort, was man immer sagt, wann komme ich dran? Das macht man ja immer, weil man glaubt ja nicht. Es fehlt ja ein Stück von deinen Erinnerungen. Da kam eine Schwester und ich sagte, ah, sie sind wach und so. Und dann gehen wir jetzt wir laufen ein bisschen für den Kreislauf rum. Und dann gehen wir auf den Klo. Und ich dachte, Klo gehen? Ich bin beschnitten worden, ich bin bestimmt beschnitten worden. Und dann hat sie, ich war ja noch, wir hatten sehr viel Schmerzmittel noch drin. Saß ich auf dem Klo. Und zwar, wenn man infibliert ist, also die Vagina zugenäht ist, die Öffnung ganz hinten beim After. Das heißt, wenn ich auf die Toilette gehe, muss ich weit nach vorne rücken. Nicht nach hinten zum Deckel, zur Wand, sondern weg vom Deckel und von der Wand, weil sonst läuft der Urin hinten vorbei. Andersherum, wenn man offen ist, ist es andersherum. Aber ich wusste es ja nicht. Also habe ich mich hingehockt, so wie ich immer bin, und habe die Krankenschwester, die mir gegenüber stand, nass gemacht. Und dann habe ich so ihr gesagt, so im Trance, oh, ich kann pinkeln wie ein Mann. Und ich musste lachen, weil es war so ein komisches Bild. Und die schrie, sagt, ja, du hast mich nass gemacht. Ich sag, du musst doch auf den Deckel sagen, ich sitze. Und dann habe ich gelernt erst, also jetzt andersherum, jetzt weit zurück, damit das nicht am Deckel vorbeischießt. Es war so ein unfassbares Gefühl. Ich bin ständig aufs Klo gegangen. Ich wollte immer aufs Klo. Aber sie können doch nicht. Sie waren doch gerade, weil ich konnte ja nicht alleine laufen, war ein bisschen besoffen von der Narkose. Und ich bin so gerne aufs Klo gegangen. Und für mich ist eine Toilette ein sehr, sehr schöner Raum, den man wirklich schmücken soll, gut behandeln soll, respektvoll begegnen soll. Weil ich habe gar nicht gewusst, dass das Pipi machen so schön ist. Und dass man spürt, dass man Pipi gemacht hat. Und dann, ich kann mich erinnern, ich habe eine Lehre angefangen zur Buchdruckerin. Weil mir hat es Riesenspaß gemacht, weil wir hatten eine Druckerei in Somalia. Und mein Chef hat das nicht verstanden, dass ich so lange auf der Toilette bin. Und ich konnte ihm ja nicht sagen, ey, es geht nicht schneller. Also habe ich meine Lehre aufgegeben, weil ich das nicht erklären konnte. Das würde keiner verstehen. Und selbst jetzt in Deutschland erfahre ich immer wieder, dass junge Geflüchtete, Alleingeflüchtete, Minderjährige, die in der Obhut von Jugendamt sind, in den Heimen, wo sie sind, dauernd zum Arzt gebracht werden. Ich weiß nicht, was die hat. Oder sie fällt schon wieder von der Schule. Und das ist sehr traurig eigentlich, dass man immer noch nicht kapiert hat. Es ist eine riesengroße Verletzung. Und die Angst vor der nächsten Periode ist so groß, dass man 2 Tage vorher fix und fertig ist. Und für mich, nach der Öffnung, meine erste Periode, ich wachte eines Tages auf und ich lag in meiner Blutlache. Ich dachte, ich bin kaputt gegangen oder irgendwas ist passiert. Aber ich habe noch nie, seit ich meine Periode hatte, und das habe ich mit 14 bekommen, noch nie ohne Schmerzen gehabt. Das war unfassbare Schmerzen. Und mir hat diese Eröffnung etwas, boah, das war eine Befreiung. Ich kann gar nicht, also so eine Befreiung, das gibt's nicht.
Woher kommt diese Tradition eigentlich?
Oh, die ist sehr alt. Angeblich ist die genitale Verstümmelung 4000 Jahre alt oder mehr als 4000 Jahre alt und kommt aus Ägypten, soll unter den Pharaonen entstanden haben. Deswegen heißt auch die größte, die auch in Somalia praktiziert wird, die größte Form pharaonische Beschneidung.
Also die inneren Vulvalippen, die Klitoris wird abgeschnitten und dann zusammengenäht.
Genau. Und das heißt infibuliert. Und mir hat ein befreundeter Arzt erklärt, was das Infibula bedeutet. Da haben die ja die Römer ihre Taler oder so, hieß die zusammen, diese Klammer, die diesen Stoff festhält. Genau so. Es gibt so eine Art, es gibt verschiedene Nähwerkzeuge und es gibt tatsächlich auch so eine Klammer, dass die oberen, die großen Schamklippen, die Verletzten zusammenklammert und hält. Man kann ja mit Faden und Nadel nähen, man kann mit Stachel nähen, man kann mit eben diese Metalle zusammenhalten. Und deswegen gibt es die pharaonische Beschneidung und diese Benennung, weil es angeblich aus Ägypten kommt. Es gibt auch eine Mumie, sagt man, die eindeutige Merkmale von einer genitalen Verstümmelung zeigt. Die männliche Beschneidung ist ja dokumentiert worden. Es gibt ja ganze Wände voll in Ägypten, wo die Beschneidung von einem Jungen gezeigt wird. Aber ich möchte hier noch dazu sagen, dass man die männliche Beschneidung auf gar keinen Fall mit der weiblichen genitalen Verstümmelung vergleichen soll. Und zwar aus dem Grund, es ist die männliche Beschneidung zu beschreiben. Ich bin gegen jeden Schnitt, ich bin gegen jeden Piercing im Körper und was man so an dem Körper anstellt. Aber wenn ich die Fingerkuppe abgeschnitten bekomme oder mir der Arm aus der Schulter herausgerissen wird, das ist der Vergleich. Genitale Verstümmelung ist Arm aus dem Schulter. Beschneidung von männlichen Vorhaut ist Fingerkuppe für mich.
Weißt du, was ich interessant fand? Dass du von dem Bruch gesprochen hast zwischen Mutter und Tochter. Weil ich habe mich gefragt, wie können Frauen da mitmachen? Weil das ist ja auch eine Tradition, die von Frauen auch mitgelebt wird. Ne? Die eigene Tochter, ich habe selbst eine Tochter, dorthin zu führen, festzuhalten, eigentlich noch zu wissen, was das für Schmerzen sind, weil die wird man niemals vergessen. Aber du hast es wahrscheinlich beantwortet, dass diese Trennung genau da passiert, zwischen deiner Mama und ihrer Mama, also deiner Oma wahrscheinlich. Und das wird in Tradition weitergegeben. Und dann gibt es noch eine Tradition, die erzählt wird wahrscheinlich, oder?
Es wurde ganz viele Geschichten um die Klitoris gewoben. Also die genitale Verstümmelung an Frauen hat mehrere Gründe. Zum Beispiel die größte ist die wirtschaftliche Begründung, dass eine Frau, ein Mädchen wird nur verheiratet, wenn sie verstümmelt ist. Sie wird verstümmelt und zugenäht, damit sie nicht vorehelich schwanger werden kann, bevor sie verheiratet wird. Es ist die Wahrung von Jungfräulichkeit und eine zugenähte Mädchen hat einen höheren Brautpreis natürlich. Die verstümmelte Mädchen finanzieren ihre Brüder, dass sie heiraten können. Das sie bringen. Wir bringen ja Geld in die Familie. Wir bringen Waren und Güter, Tiere. Wir finanzieren unseren Brüdern das Leben und wir sind gleichzeitig die Garantie, die Krankenversicherung, Lebensversicherung, Rentenversicherung für unsere Eltern, damit sie weiterleben können. Und die Frauen organisieren, die Beschneidung wird meistens von Frauen bestellt und von Frauen durchgeführt. Die Beschneidung wurde, damit es weiter, oder Verstümmelung, damit sie weiter existiert, in die Religionen eingewoben. Denn die ist ja nicht islamisch oder christlich, sondern die ist ja in die jeweilige Religion eingewoben, damit man auch mit Gott argumentieren kann, warum die Klitoris weg muss, warum die Frau zur Frau gemacht wird, weil so wie sie Natur oder Gott geschaffen hat, nicht richtig ist. Und die Klitoris soll angeblich ihn impotent machen, den Mann impotent machen. Sie soll einen Stachel haben, die den Mann sticht. Sie hat heißes Wasser, das verätzt. Sie kann die Söhne bei der Geburt töten. Sie wächst runter bis zu den Knien und macht die Frauen wahnsinnig. Sie werden hysterisch, so wie es in Deutschland ja Hysterie gegeben hat. Da hat man ja den Frauen auch an der Klitoris behandelt. Wenn Frauen sehr aktiv, sexuell aktiv im Bett waren und der Mann das nicht gepasst hat, weil er Angst hatte, wenn er weg ist, kann sie ja unähnlich aushalten, dann sucht sie sich einen Mann und geht fremd. Dann haben zwei Männer über die Frau entschieden, dass sie hysterisch ist, dass man die Klitoris behandeln muss. Und das ist bis in den 70er Jahren in Deutschland gewesen. Also damit man weiß, was man den Frauen überhaupt immer antut. Was mich wahnsinnig ärgert, und manchmal kommt mir meine Arbeit, oder unsere Aktivistinnenarbeit kommt mir sinnlos vor. Wenn Frauen sich für viel Geld hier in Deutschland sich die Schamlippen verkleinern, vergrößern lassen, wenn sie sich die Vaginaverengung machen, also dann bin ich wütend, weil das ist einfach für meine Arbeit kontraproduktiv. Das, was wir versuchen, alle Aktivisten, der gesamte NALA-Vorstand kämpft tagtäglich für Mädchen. Dann kommt so eine Frau, so eine Veranstaltung von uns, NALAs, und fragt, wie ist das mit den Schamlippen, mit den Frauen? Gibt es auch welche, die sich dann ihre Schamlippen nicht schön finden und korrigieren lassen? Und unsere Antwort ist immer gleich. Hier geht es nicht um Schönheit, sondern um Lebensqualitätsverbesserung. Dass die Frauen weniger Schmerzen haben beim Geschlechtsverkehr, bei der Geburt, bei der Periode. Dass sie lernen, mit ihrem Körper umzugehen. Dass sie lernen, diese Monster zu bändigen und ihren Körper zu mögen und ja zu leben zu sagen. Damit sie wieder Gefühle haben und mit ihrem Partner ein sexuell erfülltes Leben haben können. Ich habe bis jetzt nicht eine Frau gefunden hier in München. Und ich bin wirklich mit sehr vielen beschnittenen Frauen zusammengekommen, die sagt, ich finde den Beischlaf mit meinem Mann schön. Im Gegenteil. Das Schlimmste, was ich gehört habe von einer sehr jungen Mama mit zwei Kindern, die hat gesagt, ich bin glücklich, wenn mein Mann Nachtdienst hat. In der Früh, wenn er nach Hause kommt und ich den Schlüssel höre, geht es mir wieder schlecht. Und dann habe ich gedacht, schlägt er dich? Ich sagte, nein, aber ich will nicht mit ihm schlafen. Es tut so weh. Und da geht es darum, jetzt dieses Paar so zu unterstützen, dass der Mann lernt, dass die immer nur Schmerzen hat und dass sie lernt, Nein zu sagen. Und das ist keine Schande in Deutschland. Hier darfst du sagen, ich möchte aber heute keinen Sex mit dir haben.
Wie kann man die Veränderung herbeiführen bei dieser Tradition?
Bildung. Bildung, Bildung, Bildung. Deswegen ist unser Logo Bildung statt Beschneidung von NALA e.V. Und auch hier bei Dona Mobila, die Arbeit, die ich mache, ist genauso, diesen Frauen zu stärken, die hier sind, und damit sie auch eine Ausbildung machen, also Sprachkurse, Ausbildung, damit sie stark für ihre Töchter sind. Und wenn man sich vorstellt, wie anstrengend das ist eigentlich für Frauen wie wir, die tagtäglich mit Behörden kämpfen müssen, um Finanzierung kämpfen müssen, dass das Thema genitale Verstümmelung in Deutschland anerkannt wird. Das ist sehr anstrengend. Nach 25 Jahren haben wir Erfolg.
Wie hat denn deine eigene Reise dir geholfen, mit deinem Monster umzugehen, wie du es so nennst? Weil dir wurde ja körperlich ein Trauma zugefügt und seelisch. Wie konntest du dein seelisches Trauma aufarbeiten?
Das hat wirklich lange gedauert. Walter und ich, wir sprechen sehr viel miteinander. Wir unterhalten uns stundenlang über irgendwelchen, eigentlich unterhalten wir immer, ob wir essen, kochen, spazieren gehen, wandern, schwimmen, im Auto sitzen. Also wir reden viel, und wenn man Vertrauen zueinander hat und wenn die Partnerschaft stimmt, dann kann man auch ein Monster besiegen, was ich gehabt habe. Das dauert halt. Und wenn der Partner mit deiner Geschwindigkeit mitgeht, das geht nur so. Der Partner muss deine Geschwindigkeit akzeptieren. Und genau so mache ich mit den jungen Mädchen, die wir begleiten. Von Haus aus die Fronten klären. Nur nach deinen Bedürfnissen werden wir handeln.
Wie ist es denn heute mit deiner Mutter? Ich meine, deine Mutter ist tot, aber du weißt, dass sie Teil des Ganzen war. Wenn es sowas gibt wie Vergebung, hast du ihr vergeben?
Ja. Sie konnte in eine Gesellschaft, in der nur verstümmelte Frauen lebten, in der es keine andere Tradition gab, in dem es überhaupt nicht in Frage gestellt wurde, noch schlimmer. Es wurde überhaupt nicht angesprochen. Die genitale Verstümmelung ist ein Tabuthema. Die, die vorher erlebt haben, wie meine Schwester und so, die sind so schockiert, die können gar nicht drüber sprechen. Die Beschneidung macht uns innerlich stumm. Und ich habe meine Mutter verziehen, insofern, weil sie das gemacht hat, was die Gesellschaft von ihr verlangt hat. Und die Gesellschaft hat nur ein verstümmeltes Mädchen akzeptiert. Was ich nicht akzeptiere und die ich nicht verzeihe, sind die, die privilegiert sind, die sogar in Europa ihre Mädchen verstümmeln. Die gehören wirklich bestraft. Aber bevor die Strafe kommt, müssen wir mehr Aufklärungsarbeit leisten. Denn es nützt nichts, wenn das Mädchen beschnitten wurde und sie ihre Organe verloren hat und ihre Eltern sind eingesperrt, dann hat sie alles verloren. Kein Vertrauen mehr zur Menschheit, körperlich und seelisch geschädigt, elternlos. Das bringt uns nicht weiter. Das ist nicht, was wir wollen. Wir wollen Prävention, präventive Arbeit zu leisten. Zwingen wir Deutschland richtig auf gerade. Also das ist wirklich richtig schön am Anlaufen. Ich merke, dass sehr viele Einrichtungen mitmachen. In der heutigen Sitzung beim Ministerium hat man gesehen, wie viele Fragen noch offen sind. Und was mir heute aufgefallen ist, auch in dieser Diskussion, wie gehen wir voran, wie spreche ich das Thema an, dass eben wir setzen unser Wissen voraus, dass die anderen es wissen. Das ist falsch, wir müssen alles aussprechen. Wir müssen sagen, hast du das verstanden oder was für Hilfe brauchst du? Oder einfach mal geradeaus rausspringen, nicht denken, ja, das wird doch klar, dass die Frau weiß, wo sie sich gesundheitliche Hilfe holen kann. Mhm. Und was ich schlimm finde, eine blöde Entwicklung oder eine nicht so gute Entwicklung gerade, ist, dass viele Gynäkologinnen die verstümmelte Frau nicht mehr nehmen wollen, weil die so viel Arbeit machen, weil sie eine Sprachmittlerin brauchen. Weil das dauert zu viel Zeit, bis sie sich ausgesogen haben, bis sie formuliert haben, was ihnen fehlt. Dieser 7-Minuten-Takt, das funktioniert dann nicht mehr, das ist eine halbe Stunde-Takt. Und dann Schwangere, zum Beispiel verschlossene Frauen noch, wo die Genitalien verschlossen ist, wo die Ärztinnen müssen sich absichern und einen Ultraschall machen. Aber das, weil man vaginal nicht untersuchen kann. Und wenn die Ärztin nicht Ultraschall macht und mit dem Baby ist etwas, dann ist die Schuld. Die Krankenkassen verweigern aber diese vielen Ultraschalls. Also unser Gesundheitssystem ist nicht angepasst an genitale Verstümmelung. Wir haben da eine große Lücke und wir arbeiten gerade dran. Und ich hoffe, dass der Herr Holecek, also der bayerische Gesundheitsminister, uns einlädt mit unserer Frau Dr. Thayer, die sudanesische Gynäkologin hier in München, die gerade auf dem Zahnfleisch geht. Ihre Praxis steht vor dem Ruin, dass sie bald schließen muss, weil das Gesundheitssystem ihre Abrechnungen nicht übersetzen kann, weil es nicht funktioniert. Jetzt haben wir die einzige schwarze Gynäkologin, die eigene Praxis hat, die vor dem Ruin steht. Und da denke ich, was ist das für eine Welt eigentlich, ne?
Als letzte Frage, wenn man jetzt keinen Walter hat bei sich zu Hause und was erfahren hat, was so schmerzlich ist, wie du es erfahren hast, wie kann man damit lernen, umzugehen?
Wenn nicht über das Monster gesprochen wird, wenn man nicht das Monster benennt, dann wird man nie erreichen, dass man als Partner das überwindet. Es ist wichtig, aber in vielen Kulturen wird überhaupt nicht in der Ehe gesprochen, geschweige denn über Geschlechtsverkehr oder über Lustempfinden. Ganz ehrlich, manchmal kläre ich auf, ich habe das Gefühl, ich habe gerade einen astreinen Beschreibung für Selbstversuche gemacht. Macht mal selber. Also ein Beispiel zum Beispiel. Das ist wirklich ein simples Beispiel. Wenn dich eine Mücke im Rücken sticht und du kommst da nicht hin, das fragst du deine Frau, kannst du mir mal den da kratzen? Die macht alles Mögliche, bis du sagst, ja, genau da ist es. Ne? Aber du kannst blind mit so Augen diese juckende Wunde, oder du kannst den Platz finden, den Ort, der Finger, dein Finger weiß, wo die Mücke dich gestochen hat. Es geht darum, dass die Frauen lernen, ihre eigenen Gefühle zu forschen, zu entdecken und so dann zu lernen, zu ihrem Partner zu sagen, da tut es mir gut und da tut es mir weh. Aber wie soll man diese alten Traditionen, nicht über Sexualität zu sprechen, durchbrechen? Oder wie soll man das durchsichtig machen, dass die Frauen sagen, okay, ich sage jetzt meinem Mann, ich habe einfach Probleme, ich bin trocken, ich habe keine Scheidenflüssigkeit, dann sage ich, dann probierst doch einmal so eine Feuchtigkeitssalbe, ja, so eine Gleitgel. Ja, ich soll mich da anfassen und sagen, ja, wer denn sonst? Du wäschst dich ja auch, oder wenn du Pipi machst, wischst du ja ab. Ah, okay, dann musst du halt einfach selber rausfinden, wo wohnen bei mir die Gefühle? Und da geht es darum, diese Gefühle zu wecken und das Vertrauen in den Unterleib wieder zu gewinnen, ja? Also so eine Art Friedensschluss. Wir haben einen Vertrag miteinander, dass wir uns verstehen und wir machen keinen Krieg miteinander. Wir wollen die guten Gefühle entdecken.
Bei mir hat das Gespräch mit Faduma Korn noch nachhaltig gewirkt. Und ich möchte Faduma Danke sagen, dass sie so offen mit ihrer Geschichte umgeht. Auf der einen Seite verarbeitet sie die Geschichte dadurch und sie hilft natürlich anderen Menschen, ein Bewusstsein zu entwickeln und auch Betroffenen besser damit umgehen zu können. Mit ihrem Verein, den sie gegründet hat, Nala e.V., tut sie nämlich auch genau das. Und ihr könnt diesen Verein unterstützen. Nala e.V. findet ihr im Internet. Was mir nochmal ganz wichtig ist, zu gucken, wie geht man mit Trauma allgemein um? Wie schafft man es, Traumata zu therapieren? Und darum treffe ich in der nächsten Folge eine Traumatherapeutin. Karin Boger heißt sie und sie wendet bei mir eine Technik an, die eigentlich das Mittel der Wahl ist, wenn man traumatisiert worden ist und dieses Trauma behandeln möchte. EMDR heißt die Technik. Sie ist einfach und simpel. Und sehr, sehr effektiv. All das beim nächsten Mal. Bis dahin freue ich mich, wenn ihr mal zum Beispiel auf Apple Podcast vorbeischaut, eine Bewertung für diesen Podcast hinterlasst. Ihr könnt diesen Podcast wie immer abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank für eure Zeit und wir hören uns.
Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.